NDR Info. Echo des Tages.
Wir sind gewillt, die Bundesregierung, aber auch die Bundesländer, der Deutsche Bundestag, alles zu tun, was notwendig ist, alles zu tun, was Deutschland braucht, damit wir durch diese Krise möglichst gut hindurchkommen.
So Angela Merkel heute am späten Nachmittag. Die Kanzlerin will beruhigen, verspricht Tatkraft in der Krise, die inzwischen immer spürbarer wird. Mehr als 2300 Menschen sind in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, 8 sind gestorben. Die Bundesregierung hat heute der Wirtschaft milliardenschwere Hilfen zugesagt. Bei einem G7-Gipfel am Montag wollen die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten über koordinierte Maßnahmen beraten, natürlich per Videokonferenz. Wie gut funktioniert die politische Führung in Zeiten der Krise? Das fragen wir in unserem Kommentar. Wir beleuchten die Lage in den anderen europäischen Staaten und wir schildern die Folgen für den Fußball. In der ersten und der zweiten Bundesliga, auch das ist heute entschieden worden, wird der Spielbetrieb eingestellt. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir wollen diese Sendung beginnen mit den Maßnahmen, die wahrscheinlich drastischer als alle anderen bisher in das Alltagsleben vieler Menschen eingreifen, mit der Schließung von Schulen und Kindergärten. Wer kann sich um die Kinder kümmern? Wer bleibt zu Hause? Was bedeutet das finanziell? Das sind die Fragen, die sich heute zigtausende von Eltern stellen. In allen Bundesländern nämlich machen Kitas und Schulen ab nächster Woche eine Zwangspause. Wie es im Norden und im Westen aussieht, fasst Kersten Mürre zusammen.
Dass es so schnell Ferien geben wird, hätten Johann und Luise von der Grundschule in Bredenbeck bei Hannover sicher nicht erwartet. Doch ab Montag fällt die Schule aus. Die beiden sehen das mit gemischten Gefühlen.
Ja, erstmal denke ich an Ferien. Ein bisschen so wie ich Schule schwänzen.
Ein bisschen blöd, weil ich dann halt nicht so viel mit meinen Freunden spielen kann. Und andererseits auch ein bisschen schön.
Den Grund für die Schulschließungen machten eine ganze Reihe von Länderregierungschefs heute in ähnlichen Statements deutlich. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Man muss feststellen, dass man nicht in diesem Sinne Corona besiegen kann. Wir können es allerdings schaffen, dass der Verlauf in Niedersachsen und in Deutschland milder verläuft. Und wir können insbesondere auch die Vorkehrungen dafür schaffen, dass Leben gerettet werden.
In Niedersachsen werden alle Schulen und Kindertagesstätten in den kommenden 4 Wochen bis zum 20. April geschlossen bleiben. Gleiches gilt für Schleswig-Holstein und eine Reihe von weiteren Bundesländern, darunter auch Nordrhein-Westfalen, wie Ministerpräsident Armin Laschet erklärte. Auch er unterstrich die Bedeutung dieser Entscheidung.
Unser Land steht vor einer riesigen Bewährungsprobe, wahrscheinlich der größten in der Landesgeschichte. Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen wird.
Die Lehrerinnen und Lehrer müssen allerdings weiter in die Schulen kommen, denn es soll ein Notbetrieb aufrechterhalten bleiben. Das gilt auch für Hamburg, wie der erste Bürgermeister Peter Tschentscher betonte.
Es kommt schon darauf an, dass wir für die wichtigen Bereiche der Daseinsvorsorge, für diejenigen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, für Krankenschwester, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte, dass wir allen natürlich weiterhin die Möglichkeit geben, diesen wichtigen Berufen nachzukommen.
Hamburg kommt gerade erst aus den 2-wöchigen Skiferien. Daher werden dort die Kitas und Schulen flächendeckend nur in den nächsten 2 Wochen geschlossen bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern verläuft das Infektionsgeschehen derzeit nicht so dynamisch, wie Ministerpräsident Manuela Schwesig sich ausdrückte. Daher gibt es nur in 2 Kommunen Schulschließungen. Eine davon ist Rostock.
Es ist so, dass wir gerade in der größten Stadt die Öffentlichkeit, die sozialen Kontakte runterfahren müssen. Insbesondere, weil es wichtig ist, auch in Rostock als Standort einer großen Uniklinik auch die medizinische Versorgung für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten.
Außerdem soll der Unterricht im Landkreis Ludwigslust-Parchim in den kommenden Wochen ausfallen. Insgesamt werden ab Montag also alle Bundesländer ihre Schulen und Kindergärten ganz oder teilweise für die nächsten Wochen schließen. Das öffentliche Leben werde um 2 Gänge heruntergeschaltet, sagte heute Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Davon betroffen sind auch die Alten- und Pflegeheime. Von deren Besuch raten die Landesregierungen mit deutlichen Worten ab. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet formulierte das so.
Dort müssen Besuche auf das Notwendigste beschränkt werden, sodass Kranken- und Pflegebesuche eigentlich nicht mehr stattfinden sollten. Einzelne Ausnahmen sind denkbar, aber das Grundprinzip ist, keine Besuche in Krankenhäusern.
Konkrete Besuchsbeschränkungen hat allerdings bislang nur Bayern beschlossen.
Das Coronavirus belastet auch die Wirtschaft massiv. Das wird jeden Tag deutlicher. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen, Hotelbuchungen und Flüge abgesagt. Der Konsum geht zurück, weil viele Menschen größere Anschaffungen erstmal verschieben. Die Bundesregierung will helfen, hat dazu schon eine ganze Reihe von Maßnahmen in Angriff genommen. So haben Bundestag und Bundesrat heute in einem beispiellosen Schnellverfahren die Ausweitung der Kurzarbeit beschlossen. Unternehmen sollen die Hilfen jetzt leichter in Anspruch nehmen können. Und am Nachmittag stellten dann Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier ein Konzept vor, das weitere milliardenschwere Unterstützung für die Wirtschaft vorsieht. Kilian Pfeffer mit den Einzelheiten.
Finanzminister Scholz ist ein besonnener Mann. Doch angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus klang auch seine Wortwahl heute etwas martialisch. Wir tasten uns nicht ran, wir legen alle Waffen auf den Tisch, so Scholz.
Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später.
Die Bazooka, zu Deutsch Panzerfaust. Damit ist das finanzielle Hilfsprogramm gemeint, mit dem Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier in seltener Einmütigkeit Unternehmen und Beschäftigte unterstützen wollen. Ein Teil davon, unbegrenzte Kreditgarantien durch die staatliche Förderbank KfW für kleine, mittlere und große Unternehmen.
Das ist etwas, über das wir beide sehr lange diskutiert haben. Sagen wir jetzt irgendeine beeindruckende Summe, 10 Milliarden, 20 Milliarden zum Beispiel, und greifen trotzdem zu kurz. Das wollen wir nicht, sondern unsere Aussage ist genau andersrum. Wir werden ohne Begrenzung Kreditprogramme zur Absicherung der Kredittätigkeit der Hausbanken sicherstellen.
Die Liquidität der Volkswirtschaft soll auf diese Weise gewährleistet werden. Teil 2 des Hilfsprogramms: Die Unternehmen sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Steuerzahlungen zu stunden, sprich die Steuern irgendwann später zu zahlen. Das soll dazu beitragen, dass die Unternehmen ausreichend liquide sind. Das sind voraussichtlich Milliarden Euro, die die Staatskasse erstmal nicht zur Verfügung hat. Das ist angemessen angesichts der vielen aktuellen Sorgen, meint Wirtschaftsminister Altmaier.
Das, was wir Ihnen heute vorstellen, ist die umfassendste, wirksamste Hilfestellung und Garantie, die es jemals in einer Krise gegeben hat.
Schon einmal habe man als Bundesregierung sehr schnell und überzeugend gehandelt, lobt der Minister, nämlich in der Bankenkrise 2008-2009. Aber damals habe man nur systemrelevante Banken gerettet.
Dieses Mal machen wir eine unbegrenzte Zusage vom kleinsten mittelständischen Unternehmen, vom Taxifahrer über die Kreativwirtschaft bis hin zu richtig großen Unternehmen mit Zehntausenden von Beschäftigten.
Dem Coronavirus dürfe es nicht gelingen, so Altmaier, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes dauerhaft zu beschädigen. Zahlreiche Ökonomen loben die Maßnahmen als sinnvoll, als zielführend, als die richtigen Mittel. Auch das erleichterte Kurzarbeitergeld, das heute Morgen schon vom Bundestag verabschiedet wurde. Finanzminister Scholz wurde heute auch gefragt, ob der Bund wegen der Krise neue Schulden aufnehmen wird. Hier sagte Scholz deutlich weniger martialisch: Es ist nicht völlig unplausibel, dass wir zusätzlichen Geldbedarf haben.
Soweit der Bericht von Kilian Pfeffer. Ein Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft, die Schließung von Schulen und Kitas im Kampf gegen die Infektionswelle. In Zeiten der Krise ist politische Führung gefragt, meint unser früherer Washington-Korrespondent Martin Ganselmeier jetzt in Berlin in seinem Kommentar.
Haben unsere Bundesländer zu lange gezögert, um Schulen und Kitas zu schließen, behindert der deutsche Föderalismus energische Maßnahmen wie in Frankreich? Das sind sicherlich berechtigte Fragen. Dennoch finde ich den Vorwurf übertrieben. Die regionalen Zuständigkeiten in Deutschland führten zu einem lähmenden Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen. Mit der Schulschließung allein ist es ja nicht getan. Es geht auch darum, die Betreuung von jenen Kindern sicherzustellen, die nicht zu Hause bleiben können. Und das können Verantwortliche vor Ort besser entscheiden als eine zentrale Stelle in der Hauptstadt. Bei aller berechtigten Kritik an einzelnen Punkten, alles in allem finde ich, dass die Regierenden in Deutschland in puncto Corona-Krisenmanagement einen guten Job machen. Vielleicht liegt es daran, dass ich nach 7 Jahren in den USA erst seit kurzem wieder in Deutschland lebe. Aber ganz ehrlich, in dieser von der Unsicherheit über den Coronavirus geprägten Woche war ich mehrfach dankbar, dass ich jetzt in Deutschland bin und nicht in den USA. Ich bin froh, dass sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten viele Stunden Zeit genommen haben, um sich mit Gesundheitsexperten auszutauschen, was in einer nie dagewesenen Ausnahmesituation wie dieser zu tun ist. Dass unsere Regierenden ehrlich zugeben, dass wir die Lage von Tag zu Tag neu beurteilen müssen und nicht jetzt schon alle Antworten haben. Und dass sie mit Bedacht, aber wenn erforderlich, wie jetzt beim Thema Schulschließungen, auch entschlossen handeln. Wie anders habe ich das in den vergangenen 3 Jahren mit einem populistischen US-Präsidenten im Weißen Haus erlebt, der, wie fast alle Populisten, in einer solchen Krise vor allem nach Sündenböcken sucht, die Schuld immer bei anderen sieht und der lieber seinem Bauchgefühl folgt, als auf den Rat der Experten zu hören. Noch etwas finde ich nach vielen Jahren im parteipolitisch vergifteten Washington bemerkenswert. Dass Bundestag und Bundesrat über Parteigrenzen hinweg unbürokratische Hilfen für die betroffenen Unternehmen und ihre Beschäftigten auf den Weg bringen und das in Rekordzeit. Und dass ein sozialdemokratischer Finanzminister und ein christdemokratischer Wirtschaftsminister gemeinsam ein milliardenschweres Kreditprogramm verkünden. Die Botschaft: Wir helfen euch. Es wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. In Krisenzeiten wie diesen zeigt sich, wer gut regiert. Und da fühle ich mich bei der oft gescholtenen Großen Koalition und dem deutschen Föderalismus bislang besser aufgehoben als bei lautstarken Populisten wie Trump.
Martin Ganzelmeier kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Weniger soziale Kontakte, vor allem aber auch weniger Reisen. Das empfehlen Experten ganz grundsätzlich in Zeiten der Corona-Krise. Denn so kann die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden, was ja das übergeordnete Ziel bei der Infektionsbekämpfung ist. Weniger Reisen hat heute auch Bundesverkehrsminister Scheuer empfohlen, und zwar in Bezug auf die Bahn. Und um den Bahnkunden den Verzicht aufs Bahnfahren leichter zu machen, weitet der Konzern noch einmal seine Kulanzregeln aus. Tickets können leichter storniert oder umgetauscht werden. Aus Berlin Martin Polanski.
Sehr kurzfristig die Einladungen von Verkehrsminister Andreas Scheuer und Bahnchef Rüdiger Lutz. Allerdings keine neue Hiobsbotschaft in Zeiten der Corona-Krise, sondern beide treten im Verkehrsministerium vor die Presse, um zu beruhigen, wie sie betonen. Wichtigste Botschaft: Der Bahnverkehr wird bis auf Weiteres nicht eingeschränkt. Bahnchef Lutz:
Für uns als Bahn fühlen wir uns als Teil der Daseinsvorsorge und als ein Unternehmen, was einen wichtigen und wesentlichen Beitrag zur Mobilität der Menschen leistet. Und deshalb ist für uns als Bahn auch wichtig, dass wir auch in schwierigen Situationen den Bahnbetrieb aufrechterhalten, so lange wie möglich und so gut wie möglich.
Das gilt sowohl im Fernverkehr als auch in den Nahverkehrszügen. Die Fahrpläne sollen nicht ausgedünnt werden, so der Bahnchef, obwohl schon jetzt spürbar weniger Fahrgäste unterwegs seien. Verkehrsminister Scheuer appelliert trotzdem an jeden Einzelnen, auf private Reisen möglichst zu verzichten.
Wir appellieren daran an Vernunft und Bewusstsein. Man soll sich vor einer Reise mal klar machen, mal innehalten, ob die Reise denn wirklich notwendig ist.
Und um den Verzicht zu fördern, will die Bahn sich kulant zeigen bei Umtausch oder Rückgabe von Bahntickets. Konkret gilt ab kommenden Montag: Die günstigen Sparpreistickets können in Gutscheine umgewandelt werden und die teureren Flexpreistickets können die Kunden kostenlos stornieren, sagt Bahnchef Lutz. Das gilt für alle bis Ende April geplanten Reisen. Bahnchef Lutz betont, dass die Züge verstärkt gereinigt würden. Außerdem werde sichergestellt, dass sowohl in Bahnhöfen als auch Zügen genug Seife bereit liegt. Probleme sieht Verkehrsminister Scheuer im Logistikbereich. Der Güterverkehr gehe spürbar zurück, auch weil Lieferungen aus Italien und anderen Ländern inzwischen ausbleiben. Um die Versorgung zu erleichtern, haben die Verkehrsminister der Bundesländer das Sonntagsfahrverbot für Laster nun aufgehoben, sagt Scheuer.
Wir werden noch beim Thema Arbeitszeitregeln eine Möglichkeit finden müssen, zu flexibilisieren, sodass auch dann die Versorgung sichergestellt ist, dass während der Woche natürlich die Versorgung aufrechterhalten wird, aber auch am Wochenende die Logistikzentren, die Läger, die Supermärkte mit beschickt werden können.
Scheuer stellt zusätzliche staatliche Hilfen für die Verkehrswirtschaft in Aussicht. Das sei auch innerhalb der Bundesregierung unstrittig. Zudem sei eine enge Abstimmung mit den Verkehrsministern innerhalb der Europäischen Union.
Auch auf den Sport hat das Virus deutliche Auswirkungen. Die Bundesliga hat noch versucht, den Betrieb mit sogenannten Geisterspielen aufrechtzuerhalten. Aber dieser Ansatz ist wohl gescheitert. Ab sofort wird der Spielbetrieb ganz ausgesetzt. Rolf-Rainer Gex aus unserer Sportredaktion ist jetzt im Studio. Herr Gex, was ist da passiert?
Am Ende einer sich permanent neu entwickelnden Situation entschied der Deutsche Fußballligaverband DFL am Nachmittag, den 26. Spieltag der Bundesliga und der zweiten Liga komplett abzusagen. Außerdem wurde eine vorläufige Spielpause bis zum 2. April verfügt. Mehrere Corona-Verdachtsfälle und Infektionen, bestätigt bei wenigstens zwei Zweitligavereinen, Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg, ließen dem DFL-Präsidium praktisch keine andere Wahl. Bis dahin hatten die deutschen Liga-Verantwortlichen strikt daran festgehalten, die Spiele auszutragen. Die Entscheidungen der Top-Ligen um uns herum, der französischen, der spanischen, der italienischen und auch der englischen Premier League für eine Spielpause, trafen in Frankfurt auf keine Resonanz. Als dann am Vormittag aber der Druck der Bremer Politik zu mächtig wurde, das Spiel Werder gegen Bayer Leverkusen am kommenden Montag abzusagen, war die große Entscheidung nahezu unausweichlich. Tim Brockmeier berichtet.
Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der ersten und zweiten Bundesliga hat das Präsidium der Deutschen Fußballliga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen, so die DFL per Pressemitteilung. Hintergrund dieser Entscheidung, so die Liga weiter, ist unter anderem, dass sich im Laufe des Tages der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus im Umfeld mehrerer Clubs und deren Mannschaften ergeben hat und weitere Infektionen nicht auszuschließen sind.
Lange hat es gedauert, doch im Angesicht von leeren Tribünen ohne Stimmung die Nerven der Fans zu strapazieren und die Gesundheit der Spieler zu riskieren, das ging dann am Ende doch nicht mehr.
Gibt es denn schon Reaktionen auf diese Entscheidung der DFL?
Ja, erstmal sind Spieler und Verantwortliche froh, dass überhaupt eine Entscheidung gefällt worden ist und zum anderen stimmen auch viele überein. So der Vorstandsvorsitzende des Hamburger Sportvereins, Bernd Hoffmann, der sagte, wir haben volles Verständnis für die Entscheidung der DFL, diesen Spieltag abzusagen. Das Wohl der Gesellschaft steht über allem. Oder auch Werder Bremens Fußballgeschäftsführer Frank Baumann.
Wir wollen auch wirklich nochmal betonen, dass es in der Situation auch wirklich Wichtigeres als Fußball gibt. Dass wir eine Situation haben, die so außergewöhnlich ist und außergewöhnlich kritisch letztendlich auch ist für viele gefährdete Personengruppen in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es so, dass wir das natürlich auch alles akzeptieren, wie die Behörden auch entscheiden. Und gibt eben auch wichtigere Dinge als Fußball.
Sagt Geschäftsführer Frank Baumann von Werder Bremen. Und so haben wir heute mit der Aussetzung kompletter Spieltage einen wirklich historischen Tag im deutschen Fußball erlebt. Ob es ein guter war oder der berühmte Schwarze Freitag, entscheidet sich später.
Soweit Rolf-Rainer Gex mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die Bundesliga. In Deutschland greift der Kampf gegen die Infektionswelle schon tief in das Alltagsleben vieler Menschen ein. Doch wer denkt, dass damit eine Grenze erreicht würde, sollte nach Österreich schauen. Hier hat die Regierung heute Maßnahmen angekündigt, die das öffentliche Leben drastisch herunterfahren. Etliche Geschäfte müssen schließen. Zwei Skigebiete in Tirol werden unter Quarantäne gestellt. Aus Wien, Clemens Fehrenkotte.
Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Nachmittag in Wien. Österreich werde, nicht auf Dauer, aber auf Zeit, auf so wörtlich Minimalbetrieb herunterfahren.
Ab Montag werden Restaurants, Bars und Cafés nur noch bis 15 Uhr geöffnet sein. Geschäfte werden geschlossen bleiben. Ich betone aber, das gilt selbstverständlich nicht für den Lebensmittelhandel, für Apotheken, für Banken, Tierfutter, Drogerie, Post und andere Bereiche, die es zur Versorgung braucht.
Unter Hinweis auf einige Regionen in Tirol, in denen die Anzahl der Infizierten markant angestiegen sei, würden das Passnauntal und St. Anton am Arlberg unter Quarantäne gestellt. Ausländische Gäste könnten dort unter Hinterlassung ihrer Kontaktdaten in ihre Heimatländer zurückkehren. Die inländische Bevölkerung werde 14 Tage lang die beiden Gebiete nicht verlassen dürfen. Ebenfalls ab Montag wird der Flugverkehr mit Frankreich, Spanien und der Schweiz eingestellt. Grenzkontrollen würden an den Landesgrenzen zur Schweiz und Liechtenstein eingeführt, betonte Kurz. Unternehmen sollten, sofern es möglich sei, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Seine Regierung sei sich darüber bewusst, dass es sich um harte, einschneidende Maßnahmen handle.
Es sind Maßnahmen, die allerdings notwendig sind, damit wir die Ausbreitung des Virus in Österreich zumindest verlangsamen.
Eindringlich warnte der Bundeskanzler die Bevölkerung davor, Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken aufzusetzen. So führten heute Vormittag Spekulationen, wonach die Regierung an eine Ausgangssperre denke, was vollkommen unzutreffend war, zu Hamsterkäufen in der österreichischen Hauptstadt. Auch Innenminister Karl Nehammer appellierte an die Bevölkerung, nicht auf Falschmeldungen im Netz hereinzufallen.
Ich bitte daher auch alle, die auf den sozialen Medienkanälen solche Nachrichten lesen, dass es irgendwelche Formen von Ausgangssperren etc. geben soll, lassen Sie diese Nachrichten nicht an sich herankommen.
Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte, dass es derzeit 432 bestätigte Erkrankungen gebe. Allerdings erhöhe sich die Zahl mit jedem Tag um 40%. Das sei so wörtlich der Grundtrend in allen betroffenen Ländern. Und der Hinweis auf die derzeit 15.000 Erkrankungen sowie 1.500 Todesfälle in Italien, betonte Anschober.
Wir wollen eine Entwicklung wie in Italien mit allen politischen, demokratischen Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, vermeiden.
Um die Krankenhausinfrastruktur im Lande zu schützen, gelte ein weitgehendes Besuchsverbot. Ausnahmen gäbe es nur bei Kinderpatienten und im Palliativbereich. Es gehe darum, Zeit zu gewinnen. Unser Leben wird sich in den nächsten Monaten deutlich verändern, sagte der Gesundheitsminister wörtlich.
Österreich hat also die Regeln im Kampf gegen das Coronavirus deutlich verschärft. Deutschland hat dies auf anderem Niveau heute auch getan. Aber wie sieht es eigentlich im Rest der EU aus? Unterschiedlich ist die Antwort von Malte Pieper, der die Lage recherchiert hat.
Die EU gleicht einem einzigen Flickenteppich. Jedes Land trifft andere Maßnahmen, immer gestützt darauf, was die eigenen Wissenschaftler der jeweiligen Regierung raten. Der Grund: Gesundheit ist nach wie vor eine rein nationale Angelegenheit. Das heißt, die Europäische Union und ihre Kommission haben so gut wie kaum Kompetenzen, von Brüssel aus maßgebliche Dinge vorzuschreiben, auch wenn so ein Virus vor Grenzen natürlich nicht Halt macht. Am einheitlichsten gehen die 27 EU-Länder noch vor, wenn es um ihre Schulen geht. Fast 2/3 der europäischen Länder haben sich inzwischen entschieden, die Schulen komplett zu schließen. Allen voran Zentralstaaten wie Frankreich, Polen, Dänemark oder Rumänien. Vielfach müssen die Eltern dort aber sehen, wo sie bleiben. Belgien wiederum verpflichtete seine Bildungseinrichtungen, zumindest Notbetreuung anzubieten, damit beispielsweise Ärzte, Krankenschwestern, Busfahrer oder Polizisten ihrer Arbeit nachgehen können und ihre Kinder in Belgien trotzdem gut aufgehoben wissen. Darüber hinaus greifen die Länder unterschiedlich hart durch. Im eben schon erwähnten Belgien sind beispielsweise ab heute Nacht alle Restaurants, alle Kneipen und alle Diskotheken geschlossen, alle öffentlichen und privaten Sport- und Kulturveranstaltungen bis auf Weiteres verboten, die Geschäfte und Einkaufszentren bleiben am Wochenende zu, nur Lebensmittelläden und Apotheken dürfen noch weiter öffnen. Ungarn hat es seinen Beamten, seinen Soldaten, seinen Polizisten sowie dem medizinischen Personal verboten, das Land zu verlassen. Dänemark und die Niederlande wollen alle Versammlungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagen. Bulgarien hat den Notstand ausgerufen, um schnell durchgreifen zu können. Tschechien und die Slowakei wiederum haben ihre Grenzen für Reisende weitgehend zugemacht. Die Regierung in Bratislava lässt nur noch Slowaken und Polen rein und raus. Prag dagegen verwehrt selbst Tschechen inzwischen die Ausreise. Und Polen hat angekündigt, an den Grenzen die Temperatur zu messen. Im derzeit am stärksten Corona-betroffenen Land Italien ist dagegen schon seit einigen Tagen das öffentliche Leben praktisch zum Stillstand gekommen. Öffentliche Gebäude, Restaurants, Flughäfen und alle Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, sind zu. Alle Reisen, außer aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen, in Italien weiter untersagt.
Einige wollen helfen, die meisten nicht. In Brüssel sind heute die Innenminister der Europäischen Union zusammengekommen, um über das Flüchtlingsdrama zu beraten, das sich seit langem in Griechenland abzeichnet. Weit über 40.000 Flüchtlinge leben zurzeit auf 4 Inseln, unter schlimmsten Bedingungen in völlig überfüllten Lagern. Dass man Griechenland mit diesem Problem nicht alleine lassen darf, hört man immer wieder von EU-Politikern. Doch bisher ist kaum etwas passiert. Wenigstens den Kindern helfen, das war die Linie, die unter anderem Deutschland vertreten hat. Doch bei der Frage, welches Land wie viele Flüchtlinge aufnimmt, ist die EU nach wie vor tief gespalten. Aus Brüssel, Astrid Kochal.
Auch in Brüssel ist wegen des Coronavirus alles anders als sonst. Nur wichtige Treffen sollen überhaupt noch stattfinden und dazu gehörte die heutige Sitzung der Innenminister zweifelsohne. Denn es ging neben der Corona-Krise auch um die Frage, wie die EU schnell minderjährigen Flüchtlingen helfen kann. Konkret Kindern und Jugendlichen, die alleine unterwegs oder die krank sind und die in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln leben. Und klar war schon von Anfang an, eine Lösung, bei der alle Mitgliedstaaten mitmachen, wird es nicht geben, weil sich manche Länder weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Stattdessen hat sich eine Koalition der Willigen gebildet. Gestern schon habe sie verkünden können, dass 7 EU-Staaten 1.600 Minderjährige aufnehmen, sagte die zuständige Kommissarin Ylva Johansson heute.
Yesterday I could present that 7 member states are ready to relocate 1600 unaccompanied minors from Greece now.
Bei dem heutigen Treffen hätten dann weitere Mitgliedstaaten signalisiert, dass sie sich an der Aufnahme beteiligen wollen oder dies zumindest erwägen.
At the meeting today at the council there were even more member states that signaled that they are ready to do relocation or they are now considering to also join in for more relocations.
Zu den Ländern, die minderjährigen Flüchtlingen helfen wollen, zählt auch Deutschland. Innenminister Horst Seehofer war heute in Brüssel zwar nicht dabei, aber schon vorher war klar, dass die Bundesregierung vor allem kranke Kinder und ihre Familien sowie unbegleitete Minderjährige unter 14 aus Griechenland holen will. Auch zum Beispiel Frankreich, Portugal, Finnland oder Luxemburg wollen sich beteiligen. Für Minister Jean Asselborn, der sich schon lange für die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen einsetzt, ist klar.
Ich glaube, das ist ein Zeichen, wie wir auch Griechenland helfen können. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Tat.
Welches Land wie viele Kinder und Jugendliche aufnimmt, wird noch geklärt. Und auch, wann genau die ersten von ihnen die griechischen Flüchtlingslager verlassen können. EU-Kommissarin Johansson hofft, dass das bald geschieht, womöglich schon nächste Woche. Allerdings müsse erst noch das genaue Alter der Minderjährigen bestimmt werden und es müsse geklärt werden, ob mit Blick auf den Coronavirus besonderes Handeln nötig sei.
Things that has to be figured out is the age assessment and also if there is any special action that has to be taken according to the coronavirus to make sure that we're not spreading that.
Johansson kündigte auch weitere Hilfen für Kinder und Jugendliche in Griechenland an. Die sollen bei einer Konferenz im Mai gemeinsam mit UNICEF mobilisiert werden.
Die Mieten in Deutschland sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen, jedenfalls in den Metropolen. Dort ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum eines der größten Probleme. Die sogenannte Mietpreisbremse sollte die Lage verbessern, erwies sich aber auch als lückenhaft. Deshalb hat die Bundesregierung mit verschärften Regeln noch einmal nachgelegt. Und das Gesetz dazu hat heute den Bundesrat passiert. Aus Berlin Anita Fünfinger.
Die Mietpreisbremse wird verlängert und verschärft. In Gebieten mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt kann das entsprechende Bundesland eine Obergrenze festsetzen. Die Miete darf maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Anders als bislang können Mieter außerdem die zu viel gezahlte Miete zurückverlangen. Dafür haben sie 30 Monate nach Beginn des Mietvertrags Zeit. Die Mietpreisbremse gilt nun für die nächsten 5 Jahre. Der Bundesrat fordert außerdem die Bundesregierung auf, mehr zum Schutz von Pauschalreisenden zu tun. Anlass ist die Thomas-Cook-Pleite, die gezeigt hat, 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr zur Absicherung einer Insolvenz reichen nicht aus. Für den Rest springt nun bei Thomas Cook der Staat ein. Das kann aber keine Dauerlösung sein. Das Insolvenzrecht muss nach Ansicht der Länderkammer geändert werden. Von der Thomas-Cook-Insolvenz waren im Herbst letzten Jahres 140.000 Urlauber überrascht worden.
Chelsea Manning ist eine sogenannte Whistleblowerin. Vor knapp 10 Jahren ließ sie der Plattform WikiLeaks geheime Dokumente zukommen, unter anderem über amerikanische Kriegsverbrechen im Irak. Dafür hatte sie eine Haftstrafe abgesessen, doch lange blieb sie nicht in Freiheit. Weil sie sich weigerte, gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange auszusagen, kam sie in Beugehaft. Nach 10 Monaten Gefängnis ist sie nun überraschend freigelassen worden. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
Sie werde nicht gegen ihre Prinzipien verstoßen, erklärte sie im Mai 2019 nach ihrer ersten Freilassung aus Beugehaft.
Ich werde weder mit dieser noch mit einer anderen Grand Jury zusammenarbeiten. Der Fall spielt keine Rolle. Ich werde der Vorladung nicht folgen.
Kurz darauf saß sie in Alexandria, südlich der US-Hauptstadt Washington, wieder in Haft. Mitte dieser Woche war berichtet worden, Manning habe versucht, sich das Leben zu nehmen und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Hintergrund für all das sind Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen WikiLeaks-Gründer Assange. Die USA verlangen dessen Auslieferung. Vor einem Gericht in London wird darüber verhandelt. Eine Entscheidung über die Auslieferung von Assange an die USA fällt frühestens im Sommer. Die Anwältin von Chelsea Manning, Moira Meltzer-Cohen, sagte, sie hoffe, dass ihre Mandantin nach der Freilassung endlich eine echte Gelegenheit bekomme, sich zu erholen.
Soweit aus Washington Thorsten Teichmann und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info.